Ja, einen schönen Nachmittag. Herzlich willkommen bei unserem Gespräch zu Künstlerinnenporträts. Wir haben es genannt Lauter alte Bekannte. Vor allem deswegen, weil, wie wir ja auch in der Diskussion noch hören werden, Künstlerinnenporträts immer etwas ganz Besonderes sind. Wir haben meistens das Gefühl, wir kennen die Personen schon, bevor wir das Porträt überhaupt gesehen haben. Ich möchte als erstes meine Gäste vorstellen. Übrigens, mein Name ist Daniela Ingruber, ich bin Journalistin und Kriegsforscherin, was in diesem Zusammenhang wahrscheinlich etwas seltsam ist. Und ich arbeite auch für die Diagonale. Ich möchte gern beginnen bei Birgit Kohler aus Deutschland. Sie ist Programmkuratorin, Filmwissenschaftlerin, ist im Vorstand und auch Co-Direktorin des Arsenal, Instituts für Film- und Videokunst in Berlin, das sicher viele von Ihnen kennen. Birgit Kohler ist dort unter anderem, unter vielen anderen müsste man eigentlich sagen, auch verantwortlich für das Programm des Kinoarsenals, ist aber auch ganz häufig kuratorisch tätig, zum Beispiel bei der Berlinale und dort in der Sektion Forum, was auch ganz gut zu dem heutigen Thema passt, weil es dort ja auch um avantgardistische, experimentelle Filme geht, sehr oft auch um politisches, innovatives Kino. Birgit Kohler ist aber auch Mitherausgeberin und Redakteurin des Internetmagazins Nach dem Film und lehrt an verschiedenen Universitäten, ist in verschiedenen Jurien tätig. Zu meiner Linken Margarete Markovic. Sie hat gemeinsam mit Anton Lederer den Kunstverein Rotor hier in Graz gegründet und leitet ihn auch gemeinsam mit ihm. Dieser Verein versteht sich als Netzwerk und arbeitet vor allem mit Kooperationen mit verschiedenen Künstlerinnen innerhalb von Österreich, aber in letzter Zeit auch ganz, ganz spezifisch Südosteuropa. Versteht sich auch als Diskussionsort und Austauschort, könnte man es eigentlich sagen. Es soll auch immer aktuelle Entwicklungen sollen dort diskutiert werden und ja, Rotor ist durchaus einen Besuch wert. Margarete Markovic ist auch ebenso wie Birgit Kohler stark als Kuratorin tätig, hier allerdings mehr im Bereich Ausstellungen und auch in der Lehre in den Curatorial Studies, lehrt aber auch an der Architektur an der TU Wien. Zu meiner Rechten Michael Sennhauser aus der Schweiz, bekannter Filmjournalist, hat ursprünglich Deutsch und Englisch studiert, ist dann doch im Journalismus gelandet, arbeitet unter anderem bei Filmredaktion, bei Reflexe, aber ganz besonders bekannt natürlich über das Schweizer Kulturradio DRS2. Wenn man ihn googelt, stellt man fest, dass er wirklich in den verschiedensten Medien schreibt. Mir ist besonders aufgefallen und ich mag es auch wirklich sehr gern, Herrn Sennhausers Blog, der heißt Prévu.
Der Blog heißt eigentlich einfach Sennhausers Filmblog. Also okay. Prévu war mal mein Büro, als ich noch wirklich selbstständig war.
Gut, tut mir leid. Auf jeden Fall gibt es dort immer Neues zu verschiedensten Filmen. Die Diagonale ist auch schon mit Beiträgen vertreten. Mir hat eine Geschichte ganz gut gefallen, die ich so als Anekdote über Michael Sennhauser im Internet gefunden habe. Nämlich sein erstes Interview war mit Robert Downey Jr. Nur das wollte damals niemand. Abkaufen, weil damals hat ihn niemand gekannt. Und das finde ich eigentlich, wenn wir heute über Künstlerporträts sprechen, auch ganz, ganz nett. Wobei mir gesagt wurde, das ist eine natürlich schon eine ganz, ganz alte Geschichte. Wir beziehen uns heute auf einige Filme, die bei der Diagonale laufen. Es laufen diesmal wirklich, muss man sagen, besonders viele Künstlerinnen und Künstlerporträts bei der Diagonale. Ich möchte mal 6 davon nennen, die wir exemplarisch behandeln, wobei wir beschlossen haben, gemeinsam Künstlerinnenporträts, das ist so ein Genre, das bei der Diagonale ganz, ganz selten diskutiert wird und deshalb werden wir es auf einer eher abstrakteren und philosophischeren Ebene behandeln. Die Filme sind wirklich ganz, ganz wunderbare Arbeiten dabei, möchte ich aber zumindest einmal nennen. Das ist zunächst von der Gabriele Hochleitner For Some Friends. Der Protagonist dieses Films sitzt auch im Publikum, der Herr Pilz. Weiters von Bernhard Braunstein und David Gross, Pharao Bipolar. Ein Porträt gibt es dann noch von der Schriftstellerin Friederike Mayröcker, das heißt Das Schreiben und das Schweigen, ist von der Carmen Tartarotti. Von Harald Friedl läuft auf der Diagonale noch So schaut's aus, Geschichten von Willi Resetaritz. Von Laszlo Wancza, Transitions, auch ein Künstlerinnenporträt, allerdings ein ein ganz, ganz anderes. Vielleicht kommen wir in der Diskussion noch darauf. Und schließlich noch von Klaus Hunsbichler Weltrevolution, ein Porträt über Tradi Waberl. Ein Teil dieser Filme ist schon bei der Diagonale gelaufen in den letzten 1,5 Tagen. Ein Teil wird aber erst laufen. Ich habe entschieden, dass wir keine Filmausschnitte zeigen werden, weil wir eben beschlossen haben, das Ganze etwas abstrakter zu behandeln. Ich würde aber wirklich einladen, die Filme zu schauen. Es sind ganz, ganz unterschiedliche Porträts und alle haben sehr, sehr viel Spezielles. Porträts sind zunächst einmal Zeichnungen. Selbst wenn sie in einer ganz anderen Technik gemacht sind, sind Porträts immer etwas Skizzenhaftes, etwas Zeichnerisches. Es wird ein Bild nach außen getragen. Gleichzeitig ist ein Porträt aber auch schon in der Malerei immer etwas sehr, sehr Intimes. Schon allein deswegen, weil man auf ein Porträt einfach ungeniert schauen kann. Man kann einen Menschen nicht einfach ewig lang anschauen, ohne einen eigenartigen Blick zurückzubekommen. Beim Porträt geht das und das geht natürlich auch beim Filmporträt. Porträts generieren einen Blick und stehen deshalb, denke ich, immer auch in einer gewissen gesellschaftlichen Relevanz zu dem, wo sie spielen, zu dem, wo sie auch gezeigt werden. Bei Künstlerinnenporträts ist das Ganze dann allerdings doch ein wenig anders. Künstlerinnenporträts zeigen Personen, die an sich schon in der Öffentlichkeit stehen, zeigen auch Personen, die wir zum Teil schon kennen oder von denen wir glauben, dass wir sie kennen. Und meist kennen wir dann natürlich nur einen ganz bestimmten Teil von ihnen, nämlich den Arbeitsteil. Das heißt, die Personen sind uns wahrscheinlich schon, bevor wir dieses Porträt sehen, relativ vertraut, aber eben nur vermeintlich vertraut. Daraus ergibt sich selbstverständlich auch gleich ein Zweifel. Was glauben wir über diese Personen zu wissen? Und auch die Frage, was möchten wir über diese Personen noch wissen? Es gibt von Brecht einen ganz, ganz wunderschönen dreizeiligen Text, den ich kurz vorlesen würde, den wahrscheinlich fast alle von Ihnen kennen. Eines seiner berühmten Geschichten vom Herrn Keuner. Und der passt meiner Meinung nach hier ganz, ganz gut zu unserer Diskussion. Was tun Sie, wurde Herr K. gefragt, wenn Sie einen Menschen lieben? Ich mache einen Entwurf von ihm, sagte Herr K., und sorge dafür, dass er ihm ähnlich wird. Wer? Der Entwurf? Nein, sagte Herr K., der Mensch. Und ich denke, das trifft es ziemlich genau. Daher wäre gleich zu Beginn meine erste Frage, was interessiert uns eigentlich an Künstlerinnenporträts? Was macht Porträts für uns so interessant? Darf ich vielleicht gleich bei dir beginnen, Birgit?
Also wenn man die Frage so generell stellt, dann würde ich auch erstmal ganz generell antworten, weil so generell gesagt würde ich sagen, an Künstlerinnenporträts schlechthin interessiert mich erstmal gar nichts. Mhm. Und es ist ja, wenn man es hier so als Genre zusammenfasst, dann ist es ein Genre, womit, wenn man kuratorisch tätig ist, zumindest wenn man Festivalauswahlen macht, mit dem man sehr, sehr viel zu tun hat. Ich weiß nicht, ob das allen so klar ist. Hier sind ja einige, die kuratorisch arbeiten. Aber die Einreichungen für Festivals, die Künstlerporträts, sind reichhaltig. Und insofern ist es eigentlich ein Porträt, ein Genre, den man, so würde ich das jedenfalls für mich beschreiben, ich weiß aber, dass ich ja nicht die Einzige bin, dem man eher so zusammenzuckend begegnet. Schon wieder ein Künstlerporträt. Das hängt damit zusammen, dass es einfach ein ganz bestimmtes Format gibt, was Künstlerporträt heißt. Bestimmte Parameter, die abgearbeitet werden. Das kann sein, dass es, also wenn ich die mal kurz nennen soll, die sind auch schnell aufgezählt. Da geht es dann meistens um eine chronologische Darstellung von Leben und Werk. Es gibt einige Stationen, es gibt einige Etappen, es gibt Fotos, die beglaubigen sollen, bestimmte Authentifizierungsstrategien. Es gibt Interviews, teilweise mit den dargestellten Künstlern, teilweise mit Experten, Weggefährten, Freunden. Und es gibt bisweilen, nicht immer, auch noch erklärende Voice-Overs oder Texttafeln, die die Stationen deutlicher machen. Und mit dieser Sorte Künstlerporträt hat man sehr, sehr viel zu tun und entwickelt deswegen auch sehr schnell so eine gewisse Form der, schon wieder ein Künstlerporträt. Umso schöner ist es dann, wenn man mit Künstlerporträts zu tun hat, die was anderes versuchen, die versuchen eine eigenständige ästhetische Form zu finden und sich ihrem Gegenstand, bei dem es sich ja um Menschen handelt, anders zu nähern. Und insofern würde ich vielleicht auch sagen, von wegen Herr K. und Entwurf, ich finde eigentlich die Künstlerporträts, um es immer noch so generell zu sagen, am spannendsten, wo die Macher oder Macherinnen versuchen, sich ihrem Gegenüber versuchsweise zu nähern. Also nicht einen festen Umriss zu schaffen, sondern was Prozesshaftes abzubilden. Eine Form der Annäherung, die unterschiedliche Wege gehen kann und die mich dann auch als Zuschauerin nicht zwingt, eine bestimmte Person mit klaren Konturen kennenzulernen, sondern mir einfach ein bestimmtes Material auch zu liefern.
Du hast öfters genickt. Würdest du das ähnlich sehen?
Ja, ich bin nicht ganz einverstanden, dass ein Künstlerporträt von vornherein auf Ablehnung stoßen müsste, weil es gibt ja immer diesen Voyeurismus. Also ich interessiere mich entweder für den Künstler und seine Kunst oder die Künstlerin oder einfach für den Menschen. Und für den Menschen interessiert man sich meistens dann, wenn der schon irgendwo ein positives oder negatives Image hat. Und dann geht es darum, das mit dem, das nun entworfen wird, zu vergleichen. Da kann eine Spannung entstehen. Aber ich glaube, wirklich spannend werden die Künstlerinnenporträts immer dann, wenn sie so etwas wie ihren eigenen Bauplan haben. Das heißt, wenn sie uns einen Zugang zu der Kunst des Künstlers oder der Künstlerin vermitteln oder zur Kunst des Porträts selber. Also so wie die Spielfilme die spannendsten sind, die eigentlich vom Filmemachen handeln, direkt oder indirekt, gilt das auch für das Künstlerporträt. Sobald das Künstlerporträt mir Aufschluss gibt darüber, wie hier porträtiert wird, bin ich auch schon drin.
Margarete, du kommst aus einem ganz, ganz anderen Bereich, nicht aus dem Filmbereich. Künstlerinnenporträts haben dort eine ganz andere Funktion. Wenn du jetzt diese Filme gesehen hast, von denen ich auch kurz gesprochen habe, was waren da so Ansatzpunkte, die dich interessiert haben? So welche Elemente?
Also, erstens einmal war es für mich spannend, weil ich so Künstlerinnenporträts im kuratorischen Sinne, so wie du es betrachtet hast gerade vorhin, nicht so oft habe in der zeitgenössischen bildenden Kunst. Das ist, natürlich kommt es vor, aber dann meistens in einer etwas humorvolleren oder auch fiktionalen Ebene. Und das finde ich jetzt an den Filmen, die wir gesehen haben, diese sechs Stück Filme, die ausgewählt wurden, die wir uns angeschaut haben, eigentlich diejenigen am spannendsten, die meisten Brüche enthalten haben, finde ich. Also wo die Geschichten nicht so linear gezeichnet sind, nicht nach einer Chronologie und einer sehr, würde ich sagen, schon von vornherein eigentlich ziemlich schnell nachvollziehbaren Geschichte gebaut sind. Und da könnte man dann natürlich vertiefend finden, aber ich finde diese fiktionale Ebene, finde ich irrsinnig eine spannende, also dass es die sich selbst öfter auch ein bisschen zu brechen, also dieser Versuch, so authentisch wie möglich zu sein, dass man den vielleicht lässt. Und ich glaube, dazu hat es ganz gute Anregungen und Ansätze gegeben in diesen sechs Filmen.
Ich würde gleich gern bei diesem Wort der Brüche bleiben. Wenn wir so zurückkehren zu dem, dass ein Porträt in gewisser Weise eine Skizze ist, dann ist ja in der bildnerischen Kunst die strichführende Person der Maler, die Malerin. Beim Film kann das aber ganz anders sein. Und ich denke, dass es gerade bei diesen Beispielen, die wir hier haben, zum Teil wirklich extrem anders ist. Es ist möglich, dass der Künstler, die Künstlerin, die porträtiert werden soll, selbst in gewisser Weise die Regie den Regisseurinnen aus der Hand nimmt und zumindest zum Co-Regisseur wird oder auch, wie ich denke, wie wir es vielleicht sogar in einem Beispiel haben, die Regie wirklich übernimmt und vielleicht, um das noch radikaler zu formulieren, die Regie ausnützt und die Regie wirklich auch benutzt. Was macht das dann mit einem Künstlerporträt, wenn genau so etwas passiert? Dass nicht mehr der Regisseur oder die Regisseurin die leitende Figur ist, sondern plötzlich ist es die porträtierte Person.
Ja, im besten Fall macht es spannender.
Mhm. Also, aber ist das der Punkt, wo die Brüche dann entstehen?
Das kann ein so ein Moment sein, das gibt's ja immer wieder. Also jetzt hier, denke ich, denken wir jetzt alle an den Bipolar-Film, genau. In dem das der Fall ist. Dem aber auch einfach, wie soll ich sagen, das wird im Film ja auch ausgesprochen, dem liegt ein Deal zugrunde. Diesem Film liegt ein Deal zugrunde. Das heißt, wir geben dir Unterstützung bei der Verfertigung deines Films, dafür kriegen wir dein Videoarchiv und machen einen Film über dich. Also insofern ist das eine klare Abmachung. Mhm. Und wir als Zuschauer können sozusagen dabei zusehen, wie die manische Depression oder der Exhibitionismus auch des dargestellten Schauspielers, Herrn Buchmeier, wiederum, ja, wie das reagiert mit dem, wie soll ich das beschreiben, also mit dem Bestreben der beiden jungen Filmemacher, sowohl was über diesen Künstler zu sagen, als auch über dieses Spannungsfeld zwischen Kunst und Krankheit oder Kunst und Wahnsinn oder Kunst und Genialität, womit wir dann eben doch wieder beim ganz klassischen Künstlersubjekt zwischen Genie und Wahnsinn landen, im Endeffekt.
Also ich glaube, den Film zeichnet ja noch etwas weiteres aus, zumindest für mich. Ich kannte diesen Mann nicht, wahrscheinlich niemand von uns wirklich. Und die Anlage, dass sich da jemand selber darstellt und in seiner Selbstdarstellung dargestellt wird und sich filmen lässt und auch gleichzeitig filmt, ist natürlich insofern komplett anders als zum Beispiel die beiden Musikerporträts, bei denen ich eben auch das Gefühl hatte, die übernehmen ein bisschen die Regie. Also Willi Resetaritz in diesem Porträt, der erzählt von sich selber genau das, was er von sich selber erzählen möchte. Und da gibt es auch kritische Momente drin, wenn er von sich selber sagt, wir hätten damals ein bisschen mutiger sein sollen und zum Beispiel auch gegen den deutschen Terrorismus was sagen, aber wir haben uns nicht getraut. Dann gibt es so viel von sich preis, wie er möchte. Und die Regie kann damit arbeiten oder nicht. Aber im Pharao-Porträt, da ist eigentlich von Anfang an dauernd deklariert, was passiert. Also da wird man nie in eine Ecke gedrängt, wo man sich entscheiden muss, bin ich jetzt mit dem Filmemacher oder mit dem Porträtierten? Und das ist das Faszinierendste daran, denke ich.
Das ist aber etwas, was wir dann in der bildenden Kunst überhaupt niemals haben können, oder? Dass der Porträtierte sozusagen die Regie im Bild übernimmt? Oder ist das auch etwas, was dort möglich wäre?
Ich glaube, dass es auch dort möglich ist. Also jetzt glaube ich schon. Ich finde, also mir haben so Ebenen auch gefallen, wie ich finde, dass es eigentlich bei allen Filmen, die wir gesehen haben, eine ganz, ganz große Rolle hat der jeweilige Künstler oder die Künstlerin gespielt. Also ich finde es bei allen. Bei manchen finde ich es ein sehr sensibler Zugang eigentlich, wenn man denkt an den Film mit der Friederike Mayröcker zum Beispiel, wo sie einfach schon sagt, bei mir ist eigentlich gar nur Platz für eine Person, die eigentlich die Kamera macht und sozusagen alles in einem Unisono filmt und spricht und diskutiert wahrscheinlich im Hintergrund. Also das heißt, das habe ich irgendwie sehr schön gefunden. Also das ist auch so eine ein sehr persönlicher Zugang dann auch wird und der Film einfach dann auch durch diese Einschränkungen dann auch so in seiner sehr sensibel, glaube ich, auch rüberkommt. In einem anderen Film, wo ich finde, dass es auch ganz schön gelungen ist, ist das Porträt von Tradi Wawal, das ich finde, dass man sehr empfehlen kann. Da finde ich es eigentlich aus dem Grund unheimlich lustig, weil der Protagonist eigentlich, dieser Stefan Weber, auch so viel Selbstironie hat, im Prinzip seine Person, dieses, ich weiß nicht, ob sie alle den Film schon gesehen hat, aber diese Ebene, die eigentlich seine sehr private Ebene, diese Dialoge, die er mit einem Händel führt sozusagen, das finde ich einfach echt eine ganz schöne auch sozusagen ein bisschen das zurückzustellen und dem Regisseur jetzt vielleicht schon was auch dann zu eröffnen und andere Komponenten einfach nur einer reinen, das, was man selber eben, wie du es erwähnst hast, im Prinzip schon und darüber hinaus eigentlich nicht so viel gibt.
Aber dieses Zurückstellen ist ja gleichzeitig auch eine Art Verweigerung auf der ersten Ebene. Das heißt, er inszeniert sich schon wieder, wie sonst auf der Bühne, diesmal mit dem Huhn. Er hat auch hier die Inszenierung im Griff. Und spannend wird es eigentlich immer erst dort, wo ihm jemand widerspricht. Zum Beispiel sein Vater, der sagt, schon als Junge wollte er eigentlich böse und mächtig sein, aber er hat es nicht in sich, er ist einfach ein lieber Bub. Und das steht dann da und die Szene mit dem Huhn kriegt natürlich einen komplett neuen Aspekt dadurch. Ich glaube, das ist das Geniale an dem Film, dass er das schafft.
Wolltest du etwas dazu sagen? Also es hat so ausgesehen. Für mich etwas vom Spannendsten in Filmen generell, aber ganz besonders beim Porträt, ist immer wieder die Frage nach dem Blick, weil unterschiedliche Ausgangspositionen zu unterschiedlichen Blicken auch führen. Ich denke zum Beispiel, dass da ein Regisseur und eine Regisseurin eines Films natürlich einen anderen Blick hat als die Person, die dann tatsächlich porträtiert wird, auch ein anderes Interesse. Und wiederum gilt das ganz, ganz selbstverständlich auch für das Publikum. Und ich glaube, dass uns als Publikum in Porträts immer wieder auch ein bestimmter Blick abverlangt wird. Jetzt wär für mich so die Frage, wollen wir überhaupt all diese Dinge von Menschen, die wir sonst als Künstler, Künstlerinnen mit ihrem Werk kennen, wollen wir die eigentlich wissen? Gibt es dafür für euch eine Grenze, wo ihr sagt, also bis daher finde ich spannend, das hilft mir auch, das Werk noch weiter zu interpretieren und ab diesem Punkt wird es mir zu intim und das möchte ich dann lieber auch nicht gewusst haben? Oder? Gibt es da auch Beispiele in diesen Filmen, die wir jetzt gesehen haben?
Also für mich auf jeden Fall. Es gab in jedem Film irgendetwas, das hätte ich eigentlich lieber nicht gesehen. Aber ich glaube, dass ein bisschen Schmerz gehört ja immer dazu, zu jeder Erkenntnis. Und ich glaube, wenn es einem so verordnet wird, wie im Film mit Michael Pilz, ist richtig? Der fängt ja an auf eine Art und Weise, die es mir nicht sehr gemütlich macht. Ich sehe da einen schlafenden Mann und ich habe schon mal Privatsphäre verletzt. Also das mache ich normalerweise nicht. Ich schaue niemanden zu beim Schlafen. Das gehört sich nicht nur nicht, das ist auch gefährlich. Man weiß nie, was dabei passiert. Und ich werde da ganz langsam eingeführt in diesen Haushalt dieses Menschen auch. Und der Film beginnt eigentlich erst in der zweiten Hälfte, mir die Bilder zu zeigen, die ich normalerweise erwarten würde, nämlich Gespräche über früher, Gespräche mit der Schwester, wer hatte welche Rolle innerhalb der Familie. Und die ganze erste Hälfte ist erst einmal einfach befremdlich. Und ich glaube, dort zeigt sich schon, dass die Dinge, die ich eigentlich nicht sehen möchte, die man mir aber aufs Auge drückt, unter Umständen sehr hilfreich sein können.
Weil sie ein anderes Bild plötzlich kreieren, als man ursprünglich von der Person hatte, oder?
Weil sie überhaupt erst einmal ein Bild kreieren, in dem Fall, wenn ich den Drahtiwabeln-Film anschaue, da kommt ja am Anfang genau die Bühnenshow, die man eben kennt von Drahtiwabeln. Das ist kein anderes Bild, das ist genau das, was man erwartet, mit den Schockmomenten auch. Und das ist am einfachsten zu konsumieren, auch bei Willi Resetaritz, da kommen einfach die Aufnahmen, die Konzertaufnahmen, das ist das Einfachste. Und das kann ich nicht einmal vergleichen mit sonst was. Also ich glaube, die Bilder, die mir das zeigen, was ich eigentlich nicht sehen wollte, sind die einzigen, die mich herausfordern.
Darf ich kurz so sagen? Ich glaube aber, das hängt doch davon an, wofür produziert man einen Film oder wer ist mein Vis-à-vis? Und ich glaube, das ist bei dem Film Drahtiwabeln und das Porträt von dem Michael Pilz schon was ganz Unterschiedliches. Also der schreibt einfach eine bestimmte Geschichte und eine Zeitgeschichte für Österreich und ich glaube, das geht in diese Richtung auch mit dem Archiv, also mit der relativ genauen Chronologie, eben mit dem sehr politischen Statements geht es einfach sagen wir so jetzt als österreichische Betrachterin dieses Films ist das einfach ein Stück Geschichte für uns. Und in dem Film finde ich das sehr, sehr gut. Bei dem Michael Pilz, der mir zum Beispiel als eine Person aus der bildenden Kunst jetzt nicht unbedingt jetzt so gängig war, es ist auch eine Person, wo ich mir gedacht habe, ach, die lerne ich jetzt kennen zum Beispiel über das. Aber ich finde das in dem Fall so, wie diese Bilder, ich habe eigentlich sehr wenig mehr über das Privatsein und seine Lebensphilosophien gelernt, als das, was sein künstlerischer Zugang eigentlich wäre. Das finde ich zum Beispiel. Also da hätte ich zum Beispiel wesentlich mehr hineingepackt in die Richtung. Aber das war wahrscheinlich, glaube ich, genau aus dem Grund, wie du auch gesagt hast, im Prinzip war von ihm auch intendiert eine andere Form seiner Persönlichkeit. Und das ist wahrscheinlich ein sehr, sehr privater Raum, den er einfach aufmachen wollte damit. Aber ich glaube, das ist auch immer die Frage, der Blick ist auch die Frage, wer ist dann der Rezipient und wofür ist einfach auch, wurde produziert auch, oder?
Naja, aber wenn ich da bei dem Michael Pilz-Film nochmal kurz anknüpfen darf, sehe ich schon ein bisschen anders, weil was hier jetzt beschrieben wurde als die erste Hälfte, die irgendwie was anderes tut als die zweite Hälfte. Ich finde, in der ersten Hälfte ist es sozusagen das Wesentliche für mich jedenfalls und ab dem Moment hat mich der Film dann auch total auf seiner Seite gehabt. Da lerne ich lernen tue ich das nicht, aber ich empfinde mit eine Haltung, die Haltung eines Menschen. Und diese Szene in der Küche, wo dieses Chutney gekocht wird, die ist so großartig, ja. Das ist so eine großartige Szene, wie dann zuerst, wenn ich mich richtig erinnere, We Are The Champions im Radio kommt. Das ist erstmal nur noch so Hintergrundmusik und dann kommt Samba-Partie und was Michael Pilz dann daraus macht und dass das dann just mit einem Film von ihm korrespondiert. Und also wie soll ich sagen, in dieser Szene steckt für mich die Haltung dieses Menschen, es steckt was vom Verhältnis zu seinem Werk da auch drin und auch ein bestimmter Rhythmus, ein bestimmter Platz mit den Dingen dieser Welt umzugehen. Und insofern fand ich das ein ganz, ganz wesentlich. Und diese Szene ist ja im Grunde genommen ein Geschenk. Mhm. Ja? Also sie ist ja nicht herausgefordert oder inszeniert. Also insofern fand ich das dann doch einen ganz wesentlichen Punkt, von dem aus sich der Film dann auch nochmal ganz anders entwickeln kann. Aber auch da ist es für mich eher so, dass er mir sehr viel über Haltungen und über einen Umgang mit der Welt und ihren Dingen erzählt. Und das sich dann natürlich dann auch in der wunderbaren Korrespondenz lesen lässt zu den Pilzen von Michael, zu den Filmen von Michael Pilz selbst.
Aber es gibt ja da auch eingebaute Irritationen. Es gibt die Szene, die mich am meisten verblüfft hat, die mir aber auch am stärksten geblieben ist. Da setzt jemand einen Mercedes ein paar Mal zurück an einen Parkpfosten, immer und immer wieder. Man weiß nicht genau, geht es darum, den richtig zu parkieren oder vielleicht doch den Pfosten zu rammen. Ich weiß nicht einmal, ob Michael Pilz am Steuer sitzt. Aber es ist schon eine Haltung, die da gezeigt wird. Irgendjemand ist stur genug, etwas auszuprobieren, aber wer? Und das ist dann schon ein Moment im Film, der mich dermaßen irritiert hat, dass ich sagte, ja, dafür bin ich jetzt wieder dankbar. Weil hier wird mir nicht jemand vorgesetzt, sondern ich kann mich fragen, wer ist das und warum tut er das? Und dann kommen wieder neue Antworten.
Das sind nicht sehr viele Momente in dem Film, würde ich mal sagen, weil sonst, also sind es schon auch, also diese Tableau vivants, diese Ausblicke aus den Fenstern, die dann immer dazwischen geschnitten werden, sozusagen immer dieses die Schönheit, auch die Ästhetik und so hervorkehrend, glaube ich, das ist vielleicht auch die Ruhe und die Stille, das ist schon ganz schön, aber die Brüche, die fehlen mir in dem Fall schon ein bisschen. Also es hätte vielleicht gut getan, mehr von diesen Beispielen zu haben, finde ich, in dem Porträt.
Würdest du mehr Brüche in dem Film über Mayröcker finden?
In dem Fall finde ich einfach, was mir da sehr gut gefällt, ist einfach vielleicht auch die Nähe zwischen der Person, die Regie macht, und der Friederike Mayröcker. Also man merkt, dass sie sehr lang, glaube ich, zusammengearbeitet haben und dass sie sich auch sehr lang mit der Person beschäftigt hat, weil es, glaube ich, merkt man bereits an den Ausschnitten, den Textausschnitten, die sie wählt, die ja auch immer wieder vorkommen. Also es ist ja auch nicht nur gesprochen, sondern sehr viel wird auch gelesen, und diese Lesepassagen, das finde ich sehr, sehr schön. Und er hat vielleicht nicht so viele Brüche, aber er ist in sich sehr konsistent, finde ich, der Film.
Also ich glaube, der braucht die Brüche ja gar nicht, weil eigentlich der ganz große Bruch ist in der Gesamtanlage. Die Frau möchte sich ja eigentlich gar nicht selber darstellen. Und wir möchten das ja so auch gar nicht sehen, wie wir es dann zu sehen kriegen. Das heißt, alle arbeiten dauernd, die Regisseurin, die Mayröcker und ich auch. Ich bin dauernd an der Arbeit in dem Film. Und ich glaube, ich brauche keine zusätzlichen Brüche. Das ist anstrengend genug. Aber es funktioniert auch deswegen.
Davon ausgehend, dass es Arbeit auch sein kann, solche Filme nicht nur zu drehen, sondern auch solche Filme anzusehen, würde ich jetzt gerne noch einmal nach so einem gesellschaftlichen Blick fragen, den wir ja auch auf solche Porträts werfen können. Vordergründig geht es natürlich um Künstler, Künstlerinnen, aber ich denke, dass die ja auch immer in einem Zusammenhang, in einem gesellschaftlichen stehen. Wie relevant würdet ihr so etwas sehen? Du hast vorhin erwähnt, dass zum Beispiel Weltrevolution ja durchaus für ein Stück österreichischer Geschichte steht, in der du gerade in einem Alter auch warst, wo du das auch aufnehmen wolltest. Würde das auch für die anderen Porträts gelten? Oder wäre das etwas, was euch an einem Porträt auch interessieren würde, an einem Künstlerinnenporträt?
Also ich glaube, wir haben zwei Filme unter den fünf, die Protagonisten haben, die wir nicht kannten, die ich nicht kannte. Mhm. Und die stehen schon ziemlich einzigartig da, weil ich überhaupt keine Voraussetzung habe dafür. Und ich ordne die dann auch nicht irgend in ein soziales Umfeld ein. Und plötzlich holt es mich ein. Also dieses ganz kurze Porträt eines amerikanischen oder kanadischen Tänzers, Transitions, das eigentlich nur davon erzählt, wie ein Leben immer wieder Brüche erfährt und dann doch weitergeht und das filmisch sehr schön gestaltet auch darstellt. Das Einzige, was mir da bleibt an gesellschaftlicher Relevanz, ist wahrscheinlich das Gefühl der Unsicherheit in diesem Künstlerleben. Also der muss sich immer weiter bewegen, er hat keine Altersvorsorge, er sagt das auch, aber es geht dafür wieder los. Und der hat das zum Zentrum gemacht seines Lebens, erklärt das auch zum Zentrum seines Lebens, und der Film hält sich daran in knappen 14 Minuten. Also plötzlich schält sich dann da etwas heraus, das ich eigentlich gar nicht erwartet hatte.
Aber das Alter ist ja genau so ein Thema, das sich auch durch alle Filme durchzieht, nicht? Das Alter wird sichtbar, über das Alter wird auch in nahezu allen Filmen konkret gesprochen. Wäre das so ein Thema, Birgit, dass du hinter diesen Porträts auch so erkennen würdest, dass dir ganz schnell aufgefallen ist, oder ist es im Hintergrund gelaufen?
Nee, ist bei mir jetzt im Hintergrund gelaufen. Mhm. Also ist richtig, wenn du das so sagst, in der Tat, das Alter wird da überall verhandelt. Und zwar auch relativ explizit, ja. Wäre mir jetzt aber nicht als eine Leitlinie aufgefallen. Nein.
Ich habe so ein paar Dinge entdeckt, die mich in allen Filmen zum Teil auch wirklich frappiert haben. Ich finde das ganz interessant, dass wir immer wieder in den Küchen landen. Mhm. Und du hast ja auch schon über Küchen gesprochen. Offensichtlich ist da irgendein Zusammenhang. Wie Menschen essen, wie Menschen Speisen zubereiten, wie sie, und das gefällt mir auch so gut an genau dieser Szene For Some Friends, wie Essen angegriffen wird, dass auch dahinter eine Haltung steht, die den Menschen erklärt. Und ein anderes Element, das wir überall in irgendeiner Form sehen, ist die Natur. Mhm. Immer wieder sind es die Künstlerinnen und Künstler, die dann rausgehen und man weiß manchmal auch gar nicht, warum sie jetzt in einem Garten oder in einem Park sitzen oder gehen, aber es scheint so ein Hinausziehen zu sein. Und beim Mayröcker-Film wird es auch explizit angesprochen, dass früher, wenn sie mit Ernst Jandl unterwegs war, wenn sie gemeinsam eigentlich auf Urlaub fahren wollten, hat er in der Natur ganz viel schreiben müssen. Er wurde unglaublich inspiriert und sie hätte es einfach nicht ausgehalten, dort dann zu arbeiten. Sie musste rausgehen in die Natur. Also auch das so ein Element. Gab es da etwas anderes, was euch so aufgefallen wäre als
roter Faden? Bei Mayröcker gibt es ja auch das Umgekehrte, dass sie sagt, ich muss am Morgen schnell schreiben, denn wenn die blöde Sonne kommt, genau, geht's nicht mehr. Also das Künstliche und das Abgeschottete ist dann die andere Seite. Und wenn du sagst, das Essen beim Bipolar, also beim Pharao-Film, fällt mir keine Essensszene ein, vielleicht habe ich die wieder vergessen, aber das würde ja irgendwie noch passen. Also dieser manisch-depressive Selbstdarsteller, es gibt glaube ich keine Küchenszene und keine Essszene, dafür sieht man ihn immer wieder im Badezimmer.
Seine Mutter. Genau. Seine Mutter ist eine Banane.
Ja. Das in einem Augenblick und in einem Zusammenhang, wo es ganz, ganz eigenartig ist, gerade eine Banane zu essen.
Also machen wir da ganz banal den Bogen zur Nahrhaftigkeit der einen Kunst und zur kalorienfreien Kunst auf der anderen Seite, die einfach nichts hergibt.
Das wäre gerade zu frech. So wollte ich es jetzt nicht gesehen.
Was ich schon sehr interessant finde bei allen Porträts und was mich auch ein wenig nachdenklich gestimmt hat oder wo ich darüber nachgedacht habe, ob man das nicht auch anders angehen könnte, ist eigentlich, dass bei allen Filmen die Privatsphäre überhaupt einerseits entweder das Wohnungsumfeld, entweder Ferienhäuser, aber wirklich das ganz nahe eigentlich der Schauplatz war. Also die Natur ist ja dann schon was schon weiter hinaus, weil das ist dann die Straße und spielt ja dann auch zum Beispiel bei Mayröcker-Filmen eine Rolle, weil die kommen, also Plätze kommen dann auch in ihren Gedichten wieder vor und so. Das wird ja auch wirklich ein bisschen so direkt auch Bezug genommen darauf. Aber interessant ist es schon, dass kein einziges dieser Künstlerinnen-Porträts in einem anderen Umfeld ein Porträt stattfinden könnte. Das finde ich, habe ich sehr interessant gefunden, dass das Porträt dann eigentlich immer in einem ganz eigenen passiert. Das wäre interessant. Also habe ich mich selbst gefragt, ob es da andere Zugänge gäbe.
Also es gibt dann schon einen, der Film mit Friederike Mayröcker im Archiv, und zwar in ihrem eigenen und im Ernst-Jandl-Archiv. Das hat dann etwas Befremdliches. Das ist auch ein ganz persönliches Umfeld, aber es ist schon katalogisiert, eingeboxt, verschachtelt, im Gestell drin. Und wenn da der Archivar die Jazzplatten von Ernst Jandl hervorholt und sie erzählt, ja, die haben wir uns öfters angehört, da kommen Gespenster aus den Gestellen heraus und das ist nicht die eigene Wohnung.
Aber die Wohnungen, waren dir die zum Teil unangenehm, die Wohnungen so konkret zu sehen?
Man fängt halt an, die Wohnung zu lesen. Ja, also das ist sozusagen ja die Krux auch bei diesen Künstlerporträts, dass die Umgebung einfach immer sofort in Beziehung gesetzt wird zum Personal und dass man das versucht in eine sinnhafte Beziehung zu bringen. Das wird einem eben leider meistens von Künstlerporträts dann auch so nahegelegt. Und es gibt durchaus Künstlerporträts, ich erinnere mich an einige, die ein paar Jahre alt sind, die eben überhaupt nicht im privaten Rahmen spielen, sondern, also mir fällt jetzt gerade konkret ein, der Film, den Claire Denis gemacht hat über Mathilde Monnier, über die Tänzerin Mathilde Monnier, wäre Mathilde. Da ist keine einzige private Szene dabei. Und dennoch, oder vielleicht auch gerade deswegen, erfährt man ganz viel über diese Person, Mathilde Monnier. Also da gibt es durchaus auch andere Möglichkeiten. Ich hatte mich zwischendurch gefragt, als wir da diese 6 Künstlerporträts zu sichten hatten, ob es nicht einfach auch eine Möglichkeit gibt, biografisch zu arbeiten, ohne die Person. Ja, also sozusagen ohne die Referenzperson. Da gibt es bestimmt auch experimentelle Möglichkeiten. Und eine andere Frage, finde ich, die sich da auch immer wieder aufdrängt, ist, was die Initialzündung eigentlich sein mag. Also ist das Fantum? Ist das Freundschaft? Ist das eine Wahlverwandtschaft? Oder was ist das eigentlich? Weil das natürlich dann auch meistens jedenfalls die Haltung des Filmemachers oder der Filmemacherin zum Gefilmten bestimmt auch, ja.
Es gibt in der Schweiz und ich denke auch in anderen Ländern eine Serie, die heißt Les Plans Fixes. Das ist eine Art archivarische Aufgabe. Da werden Persönlichkeiten auf einen Stuhl gesetzt, mit starrer Kamera gefilmt und die erzählen von sich und hin und wieder stellt ihnen jemand eine Frage. Und das wird eigentlich nur als Archivmaterial aufgenommen. Das wird dann irgendwo in einem Bergbunker unter einem Gletscher gebunkert, die meisten dieser Filme. Und da geht es um die Erhaltung der Eigenaussagen dieser Persönlichkeiten, die man irgendwann einmal zu Persönlichkeiten des öffentlichen Interesses erklärt hat. Also ich glaube, das ist vielleicht die purste und simpelste Form eines solchen Porträts. Und das sind dann nicht nur Künstler. Da ist nur die Person da und sonst gar nichts.
Und wer bestimmt dann, wer eine Person öffentlichen Interesses ist?
Das habe ich noch nicht herausgefunden.
Das wäre nämlich dann auch wieder interessant. Bei den Porträts, die wir gesehen haben, ist auffallend, dass wenig Frauen vertreten sind. Du hast jetzt ein anderes Porträt angesprochen, wo eine Frau im Zentrum stand. Aber ist es nicht generell so, dass wir viel häufiger männliche Künstler zu sehen bekommen in Porträts? Oder ist das jetzt ein Zufall bei der Diagonale?
Da jetzt keine statistischen Werte, aber das Verhältnis 1:5, was sich jetzt hier so abbildet, ist wahrscheinlich ganz realistisch.
Mhm. Also ich habe eine vielleicht ein bisschen gewagte These dazu, aber ich glaube, da Männer grundsätzlich das Bedürfnis haben, sich stärker durchzusetzen, traditionsgemäß, und auch das größere Selbstdarstellungsbedürfnis, bieten sie ganz einfach mehr an für ein Porträt. Und ein gutes Beispiel ist, glaube ich, auch der Mayröcker-Film. Es ist viel mehr Arbeit damit verbunden, diese Frau überhaupt irgendwie fassbar zu machen, als den Willi Resetaritz zum Beispiel. Da ist schon so viel Selbstdarstellung vorhanden, auf die man aufbauen kann, der man auch widersprechen kann. Bei Friederike Mayröcker könnte man eigentlich zunächst nur vom Werk ausgehen und das ist extrem schwierig. Also wo will man da einhängen, wo will man widersprechen, wenn kein Eigenbild da ist, dass man angreifen kann, ist das extrem schwer.
Also ich glaube auch, ich habe es auch so gelesen, dass es schon ich finde immer bei dem Porträt von Michael Pilz merkt man ganz stark, dass er selber ein großes Bedürfnis hat, dieses Leben nochmal so Revue passieren zu lassen und seine Stationen zu erzählen. Und dass es schon vielleicht intendiert war von der Filmemacherin oder in einem gemeinsamen Gespräch entstanden ist und dass dann der Wille, also dieser auch sich selbst darzustellen, schon ein großer ist. Das finde ich, also es war mein Fazit auch eigentlich eher. Aber ob das jetzt nur, also Frauen, ich glaube insgesamt auch in der bildenden zeitgenössischen Kunst ist es manchmal nicht ganz einfach, immer sozusagen die 50-50 zu halten. Das muss man auch sagen, weil einfach im Moment nach wie vor auch mehr männliche Künstlerinnen produzieren. Da würde ich mir ganz sicher sein, ja.
Wobei ich habe mir im Vorfeld überlegt, was sind die 2 populärsten Künstlerfiguren, die immer wieder dargestellt werden. Das eine ist Vincent van Gogh natürlich, als tragische Figur, als tragischer Maler par excellence. Und das andere ist die Frida Kahlo. Die ist zur Kultfigur geworden, weil sie auch so ein tragisches Künstlerbild vermittelt, mit Selbstdarstellung, die dazugehört und die sich auch dafür eignet. Bis hin in die Bilder, in denen sie sich ja auch selber darstellt.
Michael, du hast vorhin das Wort Schmerz erwähnt, dass es manchmal auch schmerzhaft ist, etwas zu sehen.
Ich bin katholisch, oder ich war es mal.
dann bleiben wir gleich katholisch und kommen zu dem Begriff der Gewalt. Menschen zu porträtieren hat natürlich immer auch etwas Voyeuristisches und das kann zum Teil auch in irgendeiner Form Gewalt sein. Ich meine natürlich nicht physische Gewalt, aber es kann Gewalt sein, die der Person, die porträtiert wird, angetan wird. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass man selbst als Zuschauer das Gefühl hat, da ist jetzt eine Gewalt, die ich nicht sehen will oder die mir angetan wird als Zuschauerin. Hättet ihr so etwas in diesen Filmen entdeckt oder fallen euch andere Künstlerinnenporträts ein, wo es so etwas gegeben hätte? Oder ist das jetzt einfach nur ein Irrtum von mir zum Beispiel?
Naja, das ist ja eigentlich eine generelle ethische Frage im dokumentarischen Bereich, die du da ansprichst. Mhm. Also insofern, das ist was sich nicht nur aufs Künstlerporträt bezieht, dass man da einfach immer wieder genau aufpassen und hinschauen muss, wie es sich da verhält mit dem Verhältnis von Abbildung, von Abgebildeten und dem, der abbildet. Also das finde ich ist eine größere Frage, die vielleicht beim Künstlerporträt nochmal anders virulent wird. Mhm. Aber auch deswegen, weil es da ja meistens so ist oder häufig so ist, dass die Abgebildeten ja auch ein originäres Interesse dran haben, in einer bestimmten Form abgebildet zu werden. Und das ist was wir hier noch gar nicht angetickt haben. Und das unterscheidet das Künstlerporträt von vielen anderen Filmen. Und da gibt es ja dann auch Beispiele aus den letzten Jahren, wo es dann hinterher zu großen Zerwürfnissen kam zwischen Filmemacher und Porträtierten, wie zum Beispiel bei Golden Lemons, dem Film über die goldenen Zitronen aus Hamburg, der dann mit einem Aufführungsverbot endete, weil die sich eben nicht so abgebildet sahen, wie sie sich gerne abgebildet gesehen hätten. Und also ich denke, das ist jedenfalls ein Faktor oder ein Material, was bei all diesen Künstlerporträts natürlich mitspielt. Da geht es auch um Fragen der Selbstinszenierung und um Fragen des Bilds für die Nachwelt und so weiter. Ja. Und das verkompliziert die Sache natürlich ungemein.
Also wir haben das in der zeitgenössischen bildenden Kunst auch sehr oft. Also ich denke nur an einen Filmemacher, einen polnischen, der sehr gut präsent war in den letzten Jahren, das Arthur Schmiewski, der auch auf der letzten Dokumenta präsent war, der sehr, sehr nah rangeht, zum Beispiel an die jeweiligen porträtierten Personen, wo diese Frage nach der Ethik, die wir jetzt vielleicht am ehesten stellen können bei dem Film The Bipolar, wo natürlich der Protagonist in dem Fall ja selbst irgendwie auch das wollte, würde ich sagen. Aber in den Filmen vom Arthur Schmiewski, da wird es schon sehr, sehr lang eigentlich und hart diskutiert. Ich weiß nicht, ob ihr die Filme auch kennt von ihm. Und der geht halt sehr nah ran an die Personen. Und da ist halt die Frage immer dessen, ob der Porträtierte oder die Porträtierte dann auch einen Ausweg hat daraus. Oder wie gibt es diesen Ausweg? Oder wenn man sich mal einlässt darauf, wenn man Tag und Nacht gefilmt wird in einem Porträt über arbeitende Personen, die er gemacht hat, oder auch über das Nachtätowieren lassen von einer KZ-Nummer von einem Überlebenden von Auschwitz und solche Dinge, da geht es dann schon ein bisschen um diese Fragen, die du gestellt hast, um die Ethik.
Aber wenn ich euch jetzt richtig interpretiere, dann würde das bedeuten, dass sich Künstler und Künstlerinnen vielleicht auch durch dieses Eigeninteresse anders wehren können als Personen, die nicht gewohnt sind, im öffentlichen Interesse zu stehen in solchen Filmen. Zielt das auch darauf hinaus?
Also ich glaube, Künstlerinnen und Künstler sind zunächst einmal schon vorhanden in ihrem Werk, wenn sie Glück gehabt haben. Das heißt, sie haben schon etwas als Darstellung geschaffen, in aller Regel. Wenn sie einigermaßen bekannt wurden, auch etwas mit einer gewissen Wirkung. Ich glaube, schwieriger wird es ja überall dort, wo jemand porträtiert wird, von dem es noch kein öffentliches Bild gibt, dass er oder sie einsetzen könnte. Und ich glaube, am schwierigsten wird es ja überall dort, wo jemand porträtiert wird, von dem man noch nie gehört hat und der sich auch nicht wehren kann, weil er die Mittel nicht hat. Ich habe mich in Duisburg letzten Herbst haben wir einen Film gesehen über einen mehr oder minder größer wahnsinnigen Bürgermeister, der aus seinem ganzen Land eine Art Riesenferienresort machen wollte und damit glorios gescheitert ist. Der Filmemacher hat den Mann porträtiert bei dieser Arbeit und der war dann in Duisburg dabei und war auch noch begeistert vom Film. Der hat sich darin wiedererkannt, in seinem ganzen Windmühlenkampf auch, und der hat sich gefreut über diesen Film, denn er war vielleicht einfach nur schon mal wahrgenommen worden, und das war ihm wahrscheinlich sogar lieber, als wenn man ihn gar nicht wahrnimmt. Also, ich glaube, Das ist schon das größte Problem, dass die Künstlerporträts von allen anderen unterscheiden muss. Hat jemand schon etwas von sich in die Welt gesetzt oder nicht?
Bei dem Film Pharao Pipola, finde ich da auch einen sehr spannenden Moment, dass der Filmemacher ja auch sich in eine sehr schwierige Situation begibt eigentlich. Und das finde ich sehr interessant, weil der nicht ganz in jedem Moment sagen kann, was jetzt der Protagonist, in dem Fall der Buchmeier, wie er reagiert. Also der kann sozusagen, das muss ganz viel offen, also viel Raum sein für diese Reaktion, die nicht ganz vorprogrammierbar ist, finde ich. Das ist sehr, sehr spannend. Also wo da finde ich, gibt es irrsinnig interessante Momente sozusagen, wo sich auch der Regisseur oder der Filmemacher dann in dem Fall überhaupt nicht so wehren kann. Also da gibt es ja echt auch schöne Situationen, wo der sich dann auch den Kopf anhaut wo er mit einem Rad losfährt und es kommt ein Dach und der sieht das nicht und der regt sich dann so auf und ich bin mir sicher, das ist nicht ganz eingeplant, aber es ist so ein Moment, wo du merkst, da ist jetzt sicher auch der Filmemacher in dem Fall echt, wie gehe ich jetzt um mit der Situation? Also das finde ich sehr interessant eigentlich auch.
Ich glaube, da spielt ja noch etwas hinein. Ich habe am Flugplatz in München in einer Zeitschrift geblättert, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, irgendein People-Magazin, da war ein Interview mit Heidi Klum drin. Und die wurde dann auch gefragt, wie viel muss man preisgeben von sich, vom Privatleben, um so in der Öffentlichkeit stehen zu können, wie sie das tun. Und ihre Antwort war, ja, ein bisschen schon, aber ich habe das im Griff. Also es kann ja auch zur harten Währung werden, dieses Preisgeben und ein bisschen Schmerz erleiden, wie viel Privates gebe ich her für die Öffentlichkeit und den Effekt. Das kennen wir aber auf der ganz anderen mechanischen Ebene bis hin zum Fernsehen. Ich glaube, beim Künstlerporträt darf man das nicht ganz in Abrede stellen. Es spielt wahrscheinlich auch da hinein. Wenn ich einen Film über mich will, muss ich etwas preisgeben.
Ich würde jetzt ganz gerne mal im Publikum fragen, ob es Anmerkungen oder Fragen gibt zu diesen Themen. Ich weiß, dass die meisten Filme noch nicht gelaufen sind oder erst heute laufen, aber... Bitte schön.
Das wollte ich gerade anmerken, dass eine Reihe von Beiträgen von euch so eine Art Trailershow waren und sehr neugierig gemacht haben, Filme sich anzugucken. Nur man kommt halt schwer rein, außer dass man die Artistik der Beschreibung dessen, was wir erwarten dürfen, verschieden abgestuft wahrnehmen können. Ich würde ganz gerne mal auf die Anmoderation von Ihnen zurückkommen, dass Sie das vorausnehmen. Also mir im Allgemeinen mit dem Kollegen uns sprechen wollten, mehr im Philosophischen. Und da ist meine Frage an jeden der drei, die arbeiten will, woher dieses Faszinosum kommt, dass obwohl man diesen Repuls hat, von dem ihr gesprochen habt, Künstlerporträt, dann gleichwohl die Dankbarkeit, ein gutes gefunden zu haben, unglaublich groß ist, was das ist, dass man, wenn man so will, diese Nähe und die Besonderheit in solchen Filmen aufspüren zu können, die auch eintreten kann, wenn es eine Neuentdeckung ist, eine neue Bekanntschaft. Fast die Hälfte der Leute, außer dem Namen oder so, habe ich in Künstlerporträts, die ich gut gefunden habe, kennengelernt. Die nächste Frage wäre, es geht ja nicht um solche Leute, die ihr Gesicht in die Kamera halten oder so, wie Heidi Klum oder andere, sondern es geht um Künstlerinnen, also um die Kunstausübung. Und ich denke, dass das ziemlich neu ist, während früher Porträts ja, das gab sie früher gar nicht. Ich glaube, früher hatten die Körper keine Gesichter, dann wurden die Gesichter irgendwie wieder prominent. Dann war es der ganze Körper. Dann hat der Kollege Dürer die Gesichter gemacht und jetzt inzwischen. Aber interessant ist ja, dass im Film sozusagen Körper und Gesicht zurückfinden zu sich und gleichwohl das noch sprechende Körper sein können, die über ihre Kunst resonieren, reflektieren können. Auch da, denke ich, hat jeder von uns einen Film oder mehrere im Kopf, wo er sagen kann, da habe ich mitbekommen, wie nah jemand durch seine Sprache, durch seine sozusagen Interaktion mit dem Material, mit der Leinwand, mit dem Stein, was Besonderes preisgibt. Und die Frage wäre, also wo kommt diese Faszination her und wo ist das Spezifikum, dass man die Kunstausübung, das materielle Interagieren mit dem Material im Film so gut beschreiben kann. Das ist ein Spezifikum, das für mich jenseits von Fantum ist. Klar, ich sehe gerne meinetwegen Film von Patti Smith, weil ich der Musik mag, der Film ist nicht besonders oder wie immer. Aber wenn es darum geht, dass ich sozusagen sehe, wie Kunst gemacht wird und das gut im Bild aufgelöst wird, ist jenseits von Voyeurismus, ist es eine ganz eigene Art, ein Privileg zu sehen, wie der Künstler arbeitet für uns, an sich und für sich und für uns. Und noch weil Pilz eben erwähnt, wo es gibt einen Film, Michael ist noch da? Weiß nicht, nee, ich mache gerade einen neuen Film. Ach nee, er ist noch da. Ich weiß den Titel nicht mehr, da zeigt er nur im Hotelzimmer. Ein Regisseur, der nicht mehr tut als einen Text, den ich mir mehr um sich vorzustellen, wie er diesen Text, glaube ich, ist ein Beckett-Stück, wie er diesen Text sozusagen am nächsten Tag auf der Bühne organisieren kann. Man sieht ihn nur arbeiten im Kopf an diesem Text, finde ich eine großartige Sache. Ja, wenn das klar war, was ich meinte, würde ich mich freuen, wenn jemand darauf reagieren möchte.
Also zur zweiten Frage, die erste habe ich jetzt gerade, sagst du mir zuerst noch mal ein Stichwort?
Das Faszinosum.
Das Faszinosum, ja. Genau, dann vielleicht doch erst zur ersten. Also würde ich ganz spontan antworten, das Faszinosum ist für mich dann da, wenn der Film mich als Film überzeugt. Nicht als Künstlerporträt, sondern als Film. Ja. Also wie ich überhaupt sagen würde oder jetzt in der Vorbereitung auf heute mir einfach nochmal so versucht habe zu memorieren, welche Künstlerporträts, die ich mochte aus den letzten Jahren, ich so nochmal zusammensammeln könnte. Und das sind eigentlich fast alles Filme, die sich nicht sofort für mich als Künstlerporträt zu erkennen gegeben haben. Wo man erst nach einer Zeit wieder merkt, ach ja, es ist ja ein Künstlerporträt. Sondern die durch ihre filmische Form, durch ein besonderes ästhetisches Konzept, was mir dann auch was über den Künstler sagt und über seine Art zu arbeiten, die mich dadurch kriegen. Also sozusagen, das ist dann ein Faszinosum. Also wenn zum Beispiel wie auf deinem Festival, Werner, wenn ich dann Michael Hamburger in seinem Garten sehe und dieser Garten, dieser verwilderte Garten immer wieder ganz wesentlich in diesem Film ja eine ganz wesentliche Rolle spielt, dann fällt mir dann doch erst nach 40 oder 50 Minuten auf, dass es hier in dem Film ja eigentlich um Michael Hamburger geht. Aber was ich bis dahin gesehen habe, war ein Film, der einfach ganz wunderbar von einem Menschen und seinen Gedichten und seinem Garten erzählt. Ja? Also ich denke, dieses Faszinosum für mich persönlich hat es was mit der filmischen Form zu tun, die mich dann eben verführt, kriegt oder wie auch immer und nicht mit der Qualität des schlechthin des Künstlerporträts. Die zweite Frage war, wie das ist mit dem, ja, wenn, was man über einen Künstler erfährt, wenn er arbeitet oder so. Da würde ich irgendwie, würde ich mal so provisorisch antworten. Dass es eigentlich auch da so ist, dass im Grunde genommen die, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Also es ist ein Unterschied, der Film über Friederike Mayröcker, wie ich finde, eine sehr kongeniale Form gefunden hat, um von Friederike Mayröcker zu erzählen, macht es auf eine ganz andere Art und Weise, als Christoph Hübner das mit Thomas Harlan gemacht hat. Und beide haben aber auf ihre Art und Weise eine Form gefunden, die prägnant und sprechend berichtet von zwei Menschen und ihren jeweiligen künstlerischen Werken. Also was ich kurz und gut sagen will, ist, dass im Grunde genommen man das mit dem Künstlerporträt auch immer mal wieder, also dass es eigentlich am besten ist, wenn man das vergessen kann, wenn der Film über eine andere Schiene den Weg zum Zuschauer findet.
Also ich glaube, ein Teil der Faszination ist ja schon in der Anlage drin, dass sich jemand mit jemand anderem so weit beschäftigt, gibt mir eine gewisse Garantie, dass ich das auch versuchen kann. Also ich glaube, das macht den Film grundsätzlich schon mal aus. Jemand hat den gemacht für mich. Und das ist schon in erster Linie mal den Versuch wert, mich darauf einzulassen. Selbst wenn ich den Künstler oder die Künstlerin überhaupt nicht kannte und gar nicht kennenlernen wollte. Jemand hat sich die Mühe genommen und vielleicht kann ich davon profitieren. Also ich glaube, ein Teil der Faszination von Anfang an kommt schon von dort her, dass mir eben etwas vermittelt wird, dass mir ein bisschen Arbeit abgenommen wird und ein bisschen Nähe. Ich muss mich ja selber nicht so weit darauf einlassen, wie das jemand anders für mich gemacht hat.
Also ich finde, das Faszinosum ist in erster Linie etwas zu erkennen, also entweder man kennt die Person, etwas kennenzulernen, was man eigentlich nicht wusste, also schon eine Erkenntnis bis zu einem gewissen Grad, das finde ich schon sehr, sehr spannend. Vielleicht auch Zugänge zu eröffnen, die einem durch das Werk, das ein Künstler oder eine Künstlerin geschaffen hat, eigentlich so nicht nur übers Werk erzählt wurde. Das finde ich nämlich auch schon interessant, weil man natürlich das nicht immer so ablesen kann dann im Hintergrund. Also das finde ich schon was sehr, sehr Spannendes. Und vielleicht auch mal so ein bisschen politischere Zugänge oder sowas ist ja heute eigentlich nicht so ganz erwähnt worden. Also sind ja auch sehr viele sehr persönliche Geschichten eigentlich, sind weniger aus dem Bereich jetzt sondern gesellschaftspolitischeren Zugang. Das ist eher bei den 6 Filmen jetzt nicht so vorgekommen. Aber wofür man kämpft, wofür man eintritt, das finde ich einfach was ganz, ganz Schönes, weil es ist ja auch die Motivation eines künstlerischen Schaffens, ist einfach einen bestimmten Kampf einfach zu kämpfen und ein bisschen was über diese Hintergründe einfach auch kennenzulernen. Das finde ich was Wichtiges.
Gerade beim Resetaritz-Film hätte man das vielleicht auch erwartet, dass das noch ein bisschen stärker reinkommt. Nicht?
Mhm. Aber ich glaube, gerade da möchte ich noch den Unterschied machen zwischen denjenigen Werken, künstlerischen Werken, die für sich selber stehen bleiben können, die sich selber erklären und die funktionieren als Einheit. Das kann ein Text von Friederike Mayröcke sein zum Beispiel oder die Musik von Resetaritz, die funktioniert auch, ohne dass ich sonst etwas brauche dazu. Aber gerade bei Dradi Wabel ist das wieder was ganz anderes. Ohne die Geschichte von Dradi Wabel ist diese Show für mich rückblickend vollkommen sinnlos. Also die ersten 5 Minuten dieses Films mit dieser Bühnenorgie, das ist nicht einmal mehr faszinierend heute. Man hat das Gefühl, da läuft eine Mechanik ab, die haben wir x-fach gesehen. Und erst mit der Vermittlung des ganzen Umfelds und des Hintergrunds und auch der historischen Zusammenhänge erschließt sich wieder etwas, das ich alleine wahrscheinlich nicht mehr gefunden hätte.
Gibt es noch eine Anmerkung oder Frage im Publikum? Wir haben noch so circa 5 Minuten Zeit, wenn jemand etwas sagen möchte. Nein, nichts. Dann würde ich noch gern so abschließend zu einem Thema zurückkommen, das du, Birgit, ganz, ganz kurz angerissen hast. Die Frage nach dem Wahnsinn. In manchen Porträts, und damit spreche ich aber jetzt nicht nur von den Porträts, die hier auf der Diagonale laufen, sondern allgemein Künstlerinnenporträts, beschäftigen sich auch immer wieder mit einerseits dem Wahn von Künstlerinnen, den wir hineininterpretieren oder der vielleicht auch tatsächlich vorhanden ist, und andererseits auch der Sinn, der dadurch gegeben wird. Und mir fällt ja immer wieder dazu das Wort verrückt ein, das ja auch bedeutet etwas verrücken. Und ich glaube, dass gerade Künstlerinnenporträts sehr wohl einen Blick auf eine Person verrücken können. Dieser Wahnsinn, einfach nur wollte ich euch zum Schluss fragen, ob ihr da vielleicht noch ein oder zwei Sätze zu dem sagen könnt, so was euch schnell dazu einfällt. Künstlerinnenporträts und Wahnsinn, verrückt sein. Ich fange vielleicht bei dir an.
Das ist immer nur die Frage, immer der Außenstehende oder die Außenstehende interpretieren wahrscheinlich Künstlerinnen immer mit so einem Wahnsinn, aber ich glaube, das ist einfach grundlegend, das ist eine Konsequenz, die man an den Tag legt als Künstlerin und konsequent einfach vor sich hin zu arbeiten und auch diese Transitions, wie sie indem man einfach von einem Land ins andere reist oder andere Lebensorte aufmacht oder auch die Friederike Mayröcke, die in einer wirklich totalen, unglaublichen, für uns jetzt also ein eher ordentlicher Mensch, total chaotischen Atmosphäre lebt, glaubt man, das ist Wahnsinn, aber in Wahrheit ist es auch eine ganz genaue, eine Systematik und eine Konsequenz, mit der gearbeitet wird einfach. Und die manche schöpfen eben aus der Fülle von Bergen, manche in einer extremen ordentlichen System, aber ich glaube, das ist auch spannend, dass wir als Rezipientinnen immer auch so einen Begriff oder so ein Stereotyp von einem Künstler und Künstlerin dann eigentlich haben, und das ist dann, wird entweder eingelöst, weil wir uns das so vorstellen, dass es ja eine chaotische Umgebung braucht, ja oder nein, aber ich finde, schlussendlich ist es eigentlich die Konsequenz, die es dann ausmacht.
Danke.
Ja, ich glaube, Konsequenz ist ein Wort. Ich hätte Leidenschaft gesagt. Das ist das, was wir überall suchen bei uns selber. Also langweilig und vernünftig bin ich grundsätzlich selber. Wenn jemand irgendwo Leidenschaft zeigt, zieht's mich mit. Und ich glaube, das ist der erste Schritt.
Okay. Mir fällt zu dem Wahnsinn nicht so viel ein. Also weil ich finde, dass es ganz unterschiedliche Schattierungen annehmen kann. Ich wüsste nicht, wo man da dann anfängt zu klassifizieren. Also das ist ein bestimmtes Engagement. Es kann ein bestimmtes Engagement sein. Es kann einfach nur eine sture Haltung sein, es kann eine bestimmte ästhetische Überzeugung sein, aber es ist halt jeweils etwas, was die Kunstproduktion dann befördert, und da finde ich es dann eher spannend, genau hinzuschauen, wie sich das jeweils bei den Einzelnen verhält.
Ja, wenn
also,
Da kommt ein Mikro, können Sie ganz kurz warten? Danke.
Die Schriftstellerin Ulrike Dresner, die hat einen sehr schönen Begriff für meine Begriffe gefunden. Die sagt, in dieser fremden Weise da zu sein. Das ist nicht immer gleich verrückt oder wahnsinnig sein muss.
Ich glaube, fremd ist das schönere Wort dafür, aber man könnte vielleicht, das haben wir immer wieder nur angetönt, auch sagen, es ist ein bisschen der Widerstand, also gegen den Stachellöken, die Künstler, die sich querstellen. Dort kommt dann auch das Leiden dazu. Natürlich, wer sich gegen die Gesellschaft stellt, der leidet darunter grundsätzlich. Das heißt, wer immer sich irgendwo auf eine eigene Position bezieht, schafft natürlich dadurch schon wieder eine Gegenposition. Und bei Künstlern erwarten wir das ja in der Regel. Also affirmative Kunst ist etwa das Langweiligste, was es überhaupt gibt.
Dann herzlichen Dank an euch. Danke auch an das Publikum. Und ich möchte noch einmal einladen, zu diesen Künstlerinnenporträts sich anzuschauen. Es sind einige, nämlich durchaus solche Gegenpositionen und durchaus Brüche, von denen wir heute immer wieder gesprochen haben, in diesen Dokumentationen, in diesen Künstlerinnenporträts sichtbar. Schönen Tag noch. Danke sehr.